Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser Sendung. Die Werteunion ist nur eine winzige Splittergruppe der CDU. Kaum 1% der rund 400.000 Mitglieder bekennen sich zu dieser rechtskonservativen Einheit der Partei. Doch heute schaffte es das politische Sprenkel weit nach vorne in den Schlagzeilen. Ihr Chef Max Otte kandidiert für das Amt des Bundespräsidenten, nominiert von der AfD. Eine gezielte Provokation oder demokratische Routine? Wir fragen gleich den Bonner Politikwissenschaftler Frank Decker. Die beiden großen Dauerthemen zu Jahresbeginn sorgen unterdessen auch heute weiter für neue Nachrichten. Im Konflikt Russland-Ukraine laufen die diplomatischen Bemühungen auf Hochtouren und die Debatte über die richtige Strategie im Kampf gegen das Coronavirus geht auch nach dem Bund-Länder-Treffen unverdrossen weiter. Zunächst aber nach Berlin. Als am Nachmittag der Chef der Werteunion flankiert von den beiden AfD-Vorsitzenden vor die Presse trat, war allen drei Beteiligten die Zufriedenheit über ihren politischen Überraschungscoup deutlich anzumerken. Die Empörungswelle schwappte umgehend hoch. Auch die Reaktion der Christdemokraten ließ nicht lange auf sich warten. Aus Berlin dazu Paul Vorreiter.
Erst hatte Max Otte eine Frist der CDU verstreichen lassen, dann kam die Entscheidung im CDU-Bundesvorstand. Unter Einbezug des Landesverbands Nordrhein-Westfalen und des CDU-Kreisverbands Köln. Dem gehört Max Otte an, der Chef der Werteunion, einem parteiunabhängigen Verein erzkonservativer Unionsmitglieder. Die Kandidatur Max Ottes auf AfD-Vorschlag sei ein dringender, schwerwiegender Fall schwer parteischädigenden Verhaltens, der ein sofortiges Eingreifen erforderlich mache. Mit dieser drastischen Begründung kündigte der noch amtierende CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak den Entschluss des Bundesvorstands an.
Dr. Max Otte wird von der Ausübung seiner Rechte als Parteimitglied bis zur rechtskräftigen Entscheidung des zuständigen Parteigerichts mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres vorläufig ausgeschlossen. Ihm wird Gelegenheit gegeben, hierzu bis zum 29. Januar 2022 Stellung zu nehmen.
Einen freiwilligen Verzicht auf seine CDU-Mitgliedschaft hatte Otte zuvor ausgeschlossen. Ziemiak verwies auf die Entscheidung seiner Partei, eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu unterstützen, außerdem auf die Parteilinie von jeglicher Zusammenarbeit mit der AfD abzusehen. Mit dem Auftritt bei der AfD-Fraktion habe Otte fehlende Loyalität zu seiner Partei gezeigt, sowie fehlenden Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten. Soweit die inhaltliche Begründung, danach wurde es recht technisch. Der CDU-Bundesvorstand bezieht sich auf eine Regelung im Parteistatut, die es erlaubt, dem Mitglied in schwerwiegenden Fällen die Rechte zu entziehen, noch vor der rechtskräftigen Entscheidung eines Parteigerichts. Gleichzeitig eröffnet ein solcher Schritt auch die Einleitung eines Ausschlussverfahrens. Für das hatten sich zuvor auch der noch amtierende CDU-Chef Armin Laschet und Nachfolger Friedrich Merz stark gemacht.
Eine Parteigerichtsentscheidung über den Ausschluss von Dr. Otte kann jetzt auch nicht abgewartet werden. Es ist völlig undenkbar, dass Dr. Otte bis zu einer parteigerichtlichen Entscheidung seine Mitgliederrechte ausüben kann. Vielmehr hat er sie durch sein Verhalten verwirkt.
Kalter, klarer Schnitt, twitterte Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und ebenso Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Spott dagegen bei der AfD. Co-Fraktionschefin Alice Weidel urteilte erkennbar ironisch, gelebte Demokratie bei der CDU. Sie verwies auf die Überparteilichkeit des Amts des Bundespräsidenten, auf die hatte sich auch Otte bei seiner Kandidatur selbst bezogen.
Wenn man vorgeschlagen wird für das höchste Staatsamt, was über den Parteien steht, ist das in meinen Augen keine Zusammenarbeit. Es ist eine individuelle Entscheidung, ob ich diesen Vorschlag annehme oder nicht.
Die Kandidatur Ottes hatte auch innerhalb der AfD für Wirbel gesorgt. AfD-Co-Chef Jörg Meuthen zeigte sich skeptisch und warnte, manche wollten damit zwar wohl der CDU einen Streich spielen, tatsächlich spielten sie eher der AfD einen. Chancen, wirklich Bundespräsident zu werden, hat Otte jedoch nicht. Frank-Walter Steinmeier kann sich bei der Wahl in der Bundesversammlung Mitte Februar einer breiten Unterstützung sicher sein. Aus dem Lager der Ampelparteien, ebenso von Unionsseite. Die Linke hat einen eigenen Kandidaten nominiert. Es ist der Arzt und Sozialarbeiter Gerhard Trabert.
Soweit der Bericht von Paul Vorreiter und am Telefon nun der Bonner Politikwissenschaftler und Parteienforscher Frank Decker. Guten Abend, Herr Professor.
Guten Abend.
Der CDU-Parteivorstand hat am Abend einstimmig entschieden, Max Otte soll die Partei verlassen. Ein Verfahren wird eingeleitet. Herr Decker, wie klug und wie angemessen ist diese scharfe Reaktion?
Sie ist vor allem auch in der Schnelligkeit und in der Einmütigkeit sehr klug, denn das ist ja im Grunde ein unfassbarer Vorgang, dass ein CDU-Mitglied sich dann einspannen lässt vom politischen Gegner für eine Kandidatur, dann auch noch von der AfD, von der sich die CDU ja ganz strikt abgrenzt, nachdem die CDU selber beschlossen hat, keinen Kandidaten aufzustellen für die Wahlen zum Bundespräsidenten.
Warum ist das ein so unfassbarer Vorgang, wie Sie sagen? Warum kann ein Christdemokrat nicht von einer anderen Partei für das Amt des Bundespräsidenten nominiert werden?
Also zunächst einmal ist das ja sogar schon im Parteiengesetz geregelt, was parteischädigendes Verhalten ist. Und das ist dann auch in den Satzungen der Parteien konkretisiert. Und dort heißt es zum Beispiel, dass niemand sich in Zeitungen oder Sendeformaten gegen die eigene Partei äußern darf. Man darf auch nicht gleichzeitig Mitglied einer anderen Partei sein. Und daraus ergibt sich natürlich folgerichtig, dass es extrem parteischädigend ist, wenn man sich von anderen Parteien nominieren lässt. Man tritt ja dann im Grunde gegen die eigene Partei an.
Max Otter hat heute aber erklärt, ein Bundespräsident schwebe über den Parteien, also sei es ganz egal, von wem man nominiert werde. Für ihn sei das eine große Ehre.
Über den Parteien ist sowieso fehl am Platze, weil der Bundespräsident ja nichts Besseres ist als die Parteien. Wenn, sollte man eher von nichtparteilich oder von unparteilich sprechen, aber das stimmt ja nicht. Bei der Kandidatur zum Bundespräsidenten spielen immer Parteiengesichtspunkte eine Rolle. Es sind die Parteien, die die Kandidaten nominieren. Es kommt allerdings dann vor allem, wenn ein populärer Kandidat zur Wiederwahl antritt, dann auch häufig vor, dass die Opposition diesen Kandidaten mitwählt. Und so hat sich eben die CDU-CSU auch in diesem Falle entschieden.
Wenn man Max Otter heute zugehört hat, dann hat er viel von Dialog geredet und das Motto Versöhnen statt Spalten zitiert. Wie ehrlich, Herr Decker, ist diese Aussage? Wandelt Max Otter tatsächlich auf den Spuren von Johannes Rau oder sind das nur taktische Lippenbekenntnisse?
Das sind natürlich taktische Manöver, denn die Abgrenzung der Unionsparteien zur AfD ist mittlerweile ziemlich klar und auch unangefochten. Die Ereignisse in Thüringen waren da sicherlich eine Zäsur, aber die Unionsparteien haben ja schon vorher gesehen, dass es ihnen gar nichts nützt, wenn sie sich auch inhaltlich auf das Terrain der AfD begeben. Und insoweit, natürlich gibt es da in Ostdeutschland, in einigen Landesverbänden gewisse Vorbehalte, aber insofern steht eigentlich die Brandmauer zur AfD und sie wird eigentlich durch solche Manöver der AfD eher noch fester.
Hat Max Otte, wenn wir noch kurz über ihn als Person reden, politisch, da gab es ja eine Entwicklung in den letzten Jahren, eine klare Entwicklung, mittlerweile eher seine Heimat in der AfD als bei den Christdemokraten?
Ja, natürlich. Er hat sich ja schon 2017 für die Wahl der AfD ausgesprochen. Er hat gesagt, er wird nicht seine eigene Partei wählen, sondern er wird diesmal wegen der Flüchtlingspolitik die AfD wählen. Er war Vorsitzender des Kuratoriums der AfD nahen Desiderius Erasmus Stiftung. Also insoweit ist er längst im Lager der AfD.
Gilt das auch für die Werteunion, dessen Vorsitzender er ja ist?
Es gilt sicherlich nicht für die Werteunion in Gänze. Wir haben ja heute gesehen, dass Hans-Georg Maaßen, das ist ja die Galionsfigur der konservativen Kräfte in der Union, er hat seinen Austritt aus der Werteunion erklärt. Und insoweit gerät jetzt natürlich auch die Werteunion, geraten deren Mitglieder unter Druck, im wahrsten Sinne des Wortes Farbe zu bekennen, also sich eben auch zur CDU zu bekennen.
Wie lästig ist denn diese Werteunion mittlerweile für die CDU? Sind das politische Schmuddelkinder, die eigentlich die Union ausweisen will?
Ja, natürlich sind sie lästig. Der politische Gegner wird die Union natürlich immer mit dieser Form der Uneinigkeit in den eigenen Reihen konfrontieren. Das haben wir ja schon im Wahlkampf gesehen mit Blick auf Hans-Georg Maaßen. Auf der anderen Seite ist es nicht so leicht. Auch unser Parteienrecht macht es nicht so leicht, jetzt Mitglieder zu maßregeln. Wenn das parteischädigende Verhalten offenkundig ist, wie jetzt bei Otte, mag das funktionieren. Aber allein Äußerungen, die gegen die Linie der Partei gerichtet sind, die reichen natürlich noch nicht aus, um jemanden aus der Partei auszuschließen. Also das bleibt natürlich für die Union, auch für den neuen Vorsitzenden Merz, ein Problem.
Ist die Nominierung von Max Otte dennoch heute für die CDU und ihren designierten neuen Vorsitzenden eine willkommene Gelegenheit, vielleicht sich das leidige Problem der Werteunion endgültig vom Halse zu schaffen?
Ob sie es endgültig vom Halse schafft, da habe ich Zweifel. Also es wird diese Kräfte in der Union immer geben und sie werden sich sicherlich auch zu Wort melden. Aber ich glaube, es ist jetzt auch eine Chance, nochmal diese klare Abgrenzung hin zum Rechtspopulismus seitens der Unionsparteien zu bekräftigen. Und die schnelle Reaktion hat ja auch gezeigt, dass man gewillt ist, jetzt auch diese Chance zu ergreifen.
Also der heutige Tag könnte durchaus ein Antrittsgeschenk, wenn man es so formulieren will, der AfD für Friedrich Merz sein. Nie war es einfacher für einen CDU-Parteivorsitzenden, die Abgrenzung nach rechts zu demonstrieren.
Genau, das war ein Schuss ins Knie von Seiten der AfD, genauso wie die Wahl von Kemmerich in Thüringen. Das hatte man ja zunächst als großen Sieg gefeiert. Und auch als jetzt im Juli Björn Höcke versucht hat, mit einem konstruktiven Misstrauensvotum sich wählen zu lassen zum Ministerpräsidenten, hat die AfD keine einzige Stimme mehr bekommen, als sie selber Abgeordnete hat. Also insoweit nutzen ihr diese Manöver nicht, sondern sie schaden ihr eher.
Der Bonner Politikwissenschaftler Frank Decker. Wir haben das Gespräch aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Die heutige Aufregung um diesen AfD-Schachzug dürfte nur kurz das große internationale Thema zu Beginn dieses Jahres überdecken. Auf allen Ebenen laufen derzeit intensive diplomatische Bemühungen, den Konflikt Russland-Ukraine zu entschärfen. Ein Krisentreffen folgt auf das nächste. Es gibt politische Appelle und militärische Drohungen. Gespielt wird auf der ganzen Klaviatur internationaler Politik. Eine wirkliche Deeskalation ist allerdings weiter nicht in Sicht. Heute Beratungen von Kanzler Scholz mit Frankreichs Präsident Macron in Berlin. Von dort Frank Capellan.
Minsk, Februar 2015. Am Verhandlungstisch sitzen Wladimir Putin, Angela Merkel, Frankreichs Präsident Hollande und der ukrainische Staatschef Poroschenko. Es sind zähe Gespräche. Am Ende einer langen Nacht steht ein Abkommen, das dem Donbass, dem Osten der Ukraine, Frieden bringen soll. Der ist nicht von Dauer und doch wird die deutsch-französische Vermittlerrolle, das sogenannte Normandie-Format, bis heute gern als Durchbruch gefeiert. Am Mittwoch wird es auf Beraterebene wieder solche Gespräche geben. Frankreichs heutiger Präsident möchte an den Minsker Friedensprozess anknüpfen. Daran lässt Emmanuel Macron beim Besuch im Kanzleramt keinerlei Zweifel.
Ich will hier sagen, combien l'Allemagne et la France sont unis.
Deutschland und Frankreich sind geeint, betont Macron, egal ob es die Gespräche sind, die wir im Rahmen der NATO führen, innerhalb der EU, der OSZE oder eben im Rahmen des Normandie-Formates. Wir nehmen unsere Rolle wahr, an der Rüstungskontrolle zu arbeiten, einen anspruchsvollen Dialog mit Russland zu führen und eine Lösung im Donbass und in der Ukraine zu finden. Macron will am Freitag mit Putin telefonieren. Dabei will er den russischen Präsidenten dazu bewegen, wie vor 7 Jahren wieder mit Deutschland, Frankreich und der Ukraine direkt zu verhandeln. Macron spricht über ein mögliches Gipfeltreffen auf deutschem Boden. Kanzler Scholz, der seit Amtsantritt nur ein einziges Mal direkt mit Putin gesprochen haben soll, nimmt den Faden auf.
So muss es gehen, dass wir die Situation ernst nehmen, denn sie ist ernst, dass wir klar sagen, was passieren würde, wenn es zu einer militärischen Aggression kommt. Das geschieht. Und drittens, dass wir dann im Übrigen aber auch gleichzeitig alles dafür tun, dass über Gespräche und Verhandlungen wir aus der Lage auch wieder herauskommen.
Wie das gelingen könnte, bleibt unklar. Für den Fall einer Aggression aber drohen Scholz und Macron dem russischen Präsidenten erneut mit schärfsten Konsequenzen. Dann werden die Kosten sehr hoch sein, versichert Macron.
La riposte sera là et le coût sera très élevé.
Wir sind uns alle einig, dass eine militärische Aggression schwerwiegende Konsequenzen nach sich zöge.
Betont auch Bundeskanzler Scholz. Hinsichtlich der Forderung nach Waffenlieferungen an die Ukraine wächst die Kritik an der ablehnenden Haltung des Sozialdemokraten. Mit Unverständnis reagieren Polen und Estland. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus fordert die Ampelkoalition dazu auf, die Lieferung von Defensivwaffen nicht auszuschließen.
Es geht darum, mit sehr, sehr viel Augenmaß auch dazu beizutragen, dass die Ukraine sich selbst verteidigen kann. Und deswegen sollte man sich da die Optionen auch offen lassen.
Olaf Scholz allerdings bleibt bei seinem Nein, tödliche Waffen, so der Kanzler, werde Deutschland nicht bereitstellen.
Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren immer wieder entschieden, keine letalen Waffen zu liefern. Dafür gibt es Gründe, die sich auch natürlich aus der ganzen Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte speisen.
Der Konflikt in der Ukraine beherrscht die Begegnung zwischen Macron und Scholz. Doch auch in anderen Fragen gibt es Gesprächsbedarf. Im Fall der sogenannten Taxonomie sind Deutschland und Frankreich uneins. Macron drängt auf eine weitere Förderung der Atomkraft als nachhaltige Energiequelle. Scholz' Koalition lehnt das kategorisch ab. Auch mit seinem Vorhaben im Rahmen der französischen EU-Ratspräsidentschaft die Maastricht-Kriterien aufzuweichen und eine höhere Verschuldung der Mitgliedstaaten zuzulassen, stößt Macron in Berlin auf wenig Gegenliebe.
Informationen aus Berlin von Frank Capellan. Zum Verständnis internationaler Zusammenhänge ist es notwendig, den Blick über die eigenen Grenzen hinauszuheben, um zumindest zu versuchen, die Perspektive anderer Nationen zu verstehen. In Moskau wird der Konflikt mit der Ukraine grundsätzlich anders interpretiert als in Berlin oder Paris. Doch es gibt auch eine Gemeinsamkeit. Auch in Russland wächst die Sorge vor den Folgen eines Krieges, berichtet unsere Korrespondentin Christina Nagel.
Es ist eine Schlagzeile in der Nisavissimaja Gazeta, die die russische Perspektive recht gut auf den Punkt bringt. Die NATO, heißt es dort, antwortet auf Moskaus Vorschläge, indem sie Truppen in den Osten verlegt. Moskaus Vorschläge, das meint jenen Forderungskatalog, den der Kreml den Amerikanern und der NATO vorgelegt hat, mit der Bitte um schriftliche Rückmeldung. Wurde das diplomatische Ringen um Russlands Forderungen nach Sicherheitsgarantien nach einem Ende der NATO-Osterweiterung von vielen noch als Thema für Experten, als etwas Abstraktes zur Kenntnis genommen, verändert sich dies nun. Dass die NATO Truppen verlegt, die Ukraine täglich Waffen geliefert bekommt und Briten und Amerikaner Botschaftspersonal abziehen, schürt auch in Russland die Sorge, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen könnte. Eine beängstigende Vorstellung, meint die 39-jährige Buchhalterin Natalia. Im Krieg leiden immer die einfachen Leute. Kinder, Familien, alte Menschen leiden. Es folgt daraus nichts Gutes. Und trotzdem gäbe es immer jemanden, der Konflikte anzettle, meint die 29-jährige Universitätsmitarbeiterin Gelia. Hier ist es eindeutig nicht Russland. Ausrüstung, Waffen, die in die Ukraine gebracht werden, Militärstützpunkte, all dies taucht scheinbar zufällig rund um Russland auf. Russland muss sich natürlich schützen. Eine Auffassung, mit der sie nicht allein dasteht. Einer aktuellen Umfrage zufolge sind nur 4% der Befragten davon überzeugt, dass Russland an einem möglichen Konflikt schuld wäre, sagt die Soziologin Maria Matzkewitsch im Sender Echo Moskau. Die NATO steht an erster Stelle und zwar mit großem Abstand. Die Hälfte ist dieser Meinung. Es folgt die Ukraine, danach die USA. Sie provozieren uns. Sie tun alles, um neue Sanktionen zu rechtfertigen und um uns schlechter dastehen zu lassen. Darüber, dass Russland seine Truppen entlang der ukrainischen Grenze bereits vor Wochen massiv verstärkt und Technik zusammengezogen hat, wurde in den staatsnahen russischen Medien selten berichtet. Wenn, dann war und ist nur von konkreten Manövern die Rede. Und davon, dass man auf Provokationen im Donbass vorbereitet sein müsse. Die ukrainische Armee bereite eine Invasion vor, berichtet unter anderem der staatsnahe russische Sender Rassia 24 mit Verweis auf die selbsternannte Volksrepublik Donetsk. Sabotageakte werden erwartet, die man, davon ist eine Mehrheit aktuellen Umfragen zufolge überzeugt, versuchen werde, Russland in die Schuhe zu schieben, um dann neue Sanktionen zu verhängen. Doch die Ukraine-Krise schlägt sich auch schon jetzt in Wirtschaft und Handel nieder. Der Rubel schwächelt, die Notenbank hat ihre strategischen Devisenkäufe vorerst ausgesetzt.
Aus Moskau, Christina Nagel. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Die USA planen offenbar den Ausbau ihrer Energielieferungen nach Europa, sollte Russland im Falle einer militärischen Eskalation im Konflikt mit der Ukraine den Gashahn zudrehen. Aus Washington dazu Doris Simon.
Sollte Russland in der aktuellen Krise Gaslieferungen durch die Ukraine reduzieren oder kappen, können die Europäer auf Unterstützung aus Washington zählen. Die US-Regierung habe Gespräche mit großen Erdgasproduzenten in Nordafrika, im Nahen Osten, in Asien und den USA geführt, sagte Jen Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses in Washington.
But we've also been working to identify additional volumes of non-Russian natural gas from North Africa and the Middle East, Asia and the United States. We're in discussion with major natural gas producers around the globe.
Ziel der USA ist eine vorübergehende Steigerung der Erdgasproduktion an unterschiedlichen Standorten. Offenbar geht es um die Lieferung kleinerer Mengen aus einer Vielzahl von Quellen. Das zusätzlich geförderte Erdgas soll dann europäischen Abnehmern zur Verfügung gestellt werden. Man bereite sich auch auf extremere, weniger wahrscheinliche Szenarien vor, sagte ein hoher Regierungsmitarbeiter in Washington, etwa eine Unterbrechung aller russischen Energielieferungen nach Europa. Es werde einige Tage bis zwei Wochen dauern, um Erdgaslieferungen aus anderen Weltregionen nach Europa umzuleiten. Für die Überbrückung bis zum Eintreffen dieser Lieferungen müssten die Europäer auf die europäischen Gasspeicher zurückgreifen. Da Russland die Lieferungen bereits über die letzten Monate gedrosselt hat, sind diese Speicher deutlich leerer als in anderen Jahren. Deshalb, so der US-Regierungsbeamte, arbeiteten die Vereinigten Staaten mit den Verbündeten in Europa an der optimalen Nutzung der in den europäischen Speichern vorhandenen Restmengen an Gas.
Immer neue Vorwürfe gegen Boris Johnson. Der Druck auf den britischen Premierminister wächst. Nun ermittelt die Polizei. Christoph Brössel aus London.
Johnson sagte, er denke, dass die Ermittlungen die Klarheit brächten, die die Öffentlichkeit wünsche. Im Unterhaus ergänzte er, dass die Regierung zu 100% fokussiert sei auf die Themen, die die Menschen interessierten, unter anderem der weltweit führende Einsatz für die Freiheit. Johnson meinte damit das Engagement im Rahmen der NATO zur Verteidigung der Ukraine. Aufgrund der Ermittlungen der Polizei im Zusammenhang mit Partys im Regierungssitz in den vergangenen zwei Jahren wird ein Untersuchungsbericht der Regierung offenbar später als erwartet vorgelegt. Beobachter hatten damit gerechnet, dass der Bericht in dieser Woche fertig wird. Am Morgen berichteten zahlreiche Zeitungen über neue Vorwürfe. Demnach hat Johnson im Juni 2020 seinen Geburtstag in der Downing Street gefeiert. Etwa 30 Personen kamen zusammen, um ihm ein Lied zu singen. Seine Frau Carrie soll einen Kuchen gebacken haben. Zu der Zeit galten strenge Kontaktbeschränkungen. Ein Sprecher sagte, Johnson sei maximal 10 Minuten anwesend gewesen. Die Polizei machte deutlich, dass Johnson keine strafrechtlichen Ermittlungen drohen, sondern es um eine Ordnungswidrigkeit geht.
Lange war sie von der öffentlichen Bühne verschwunden. Nun soll die frühere SPD-Chefin und Arbeitsministerin Andrea Nahles neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit werden. Jan Zimmermann.
Auf die frühere SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles wartet in ihrer neuen Funktion viel Arbeit. Die Corona-Krise, die Transformation der Wirtschaft, die Digitalisierung und der Fachkräftemangel. Neben Nahles sollen zwei weitere Frauen an die Spitze der Bundesagentur für Arbeit wechseln. Katrin Krömer, seit 2018 Personalmanagerin bei der Deutschen Bahn, und Vanessa Ahuja, Abteilungsleiterin im Bundesarbeitsministerium, sollen Mitglieder des Vorstands werden. Alle drei müssen aber noch vom Verwaltungsrat der Bundesagentur gewählt werden. Andrea Nahles wurde von der Arbeitnehmergruppe, sprich dem Deutschen Gewerkschaftsbund, vorgeschlagen. Wird sie gewählt, löst sie den Agenturchef Detlef Scheele ab, der in den Ruhestand geht. Derzeit ist Nahles Präsidentin der Bundesagentur für Post und Telekommunikation. 2019 hat sie sich weitgehend aus der Politik zurückgezogen. Neben dem Parteivorsitz gab Nahles damals auch die Leitung der Fraktion und ihr Bundestagsmandat zurück. Sie übernahm damit die Verantwortung für das historisch schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten bei der Europawahl.
7 Menschen sind nach Informationen der italienischen Küstenwache bei ihrer Flucht über das Mittelmeer ums Leben gekommen. Jörg Seiselberg.
Die Migranten seien vermutlich erfroren, teilte die Küstenwache nach ersten Untersuchungen mit. Es soll sich um junge Menschen aus Bangladesch handeln. Drei von ihnen seien bereits tot gewesen, als die italienische Küstenwache das Boot rund 20 Meilen vor Lampedusa erreicht hat. Die übrigen vier jungen Menschen starben nach den bisherigen Erkenntnissen an ihrer Unterkühlung auf dem Weg zur italienischen Mittelmeerinsel. Insgesamt befanden sich rund 280 Migranten an Bord des Holzbootes. Die meisten von ihnen stammen nach Angaben der Küstenwache aus Bangladesch und Ägypten. Laut italienischem Innenministerium sind in den ersten Wochen dieses Jahres trotz sehr kühler Temperaturen deutlich mehr Menschen an den italienischen Küsten gelandet als in den vergangenen Wintern. Mehr als ein Viertel von ihnen stamme aus Bangladesch und Tunesien. Der Bürgermeister von Lampedusa forderte angesichts des Unglücks von Italien und der Europäischen Union mehr Engagement auf dem Mittelmeer. Das Flüchtlingsaufnahmezentrum auf Lampedusa ist wieder einmal überfüllt. Im Laufe des Tages befanden sich dort über 600 Menschen, mehr als doppelt so viel wie offiziell erlaubt.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat die Türkei wegen der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel verurteilt. Klaus Hempel.
Vor 5 Jahren war der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel verhaftet worden und saß ein Jahr lang in Untersuchungshaft, bevor er nach Deutschland ausreisen konnte. Nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg hat die Türkei mit der Inhaftierung gegen Yücels Rechte auf Freiheit und Sicherheit sowie gegen sein Recht auf freie Meinungsäußerung verstoßen. Ihm stünde deshalb Schadenersatz in Höhe von 12.300 Euro zu. Außerdem müsse die Türkei 1.000 Euro an Verfahrenskosten erstatten. Bereits 2019 hatte das türkische Verfassungsgericht die Untersuchungshaft für rechtswidrig erklärt. Das Urteil des Straßburger Gerichtshofs ist noch nicht rechtskräftig. Die Türkei kann es noch anfechten. Yücel wird Terrorpropaganda vorgeworfen, weil er unter anderem ein Interview mit einem hochrangigen Vertreter der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK geführt hatte. Mitte 2020 wurde der Journalist der Tageszeitung Die Welt in Abwesenheit zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Gegen diese Entscheidung hatten Yücel und die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Ein endgültiges Urteil steht noch aus.
Das Potenzmittel Viagra bleibt bei uns in Deutschland weiterhin verschreibungspflichtig. So heute eine Empfehlung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Dietmar Dörner.
Die Fachleute des Sachverständigenausschusses sprachen sich einstimmig dafür aus, dass es den Viagra-Wirkstoff Sildenafil weiterhin nur auf Rezept geben darf. Das bedeutet, dass ein Verkauf außerhalb der Apotheken, zum Beispiel in Drogerien und Supermärkten, wahrscheinlich weiterhin nicht möglich sein wird. Im Vorfeld hatte es unter Experten ein Für und Wider zur Freigabe von Sildenafil gegeben. Für eine Freigabe spreche, dass so dem Schwarzmarkt der Nährboden entzogen werde, sagte zum Beispiel Frank Sommer, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit. Denn im Internet würden auch Substanzen angeboten, die zum Teil wirkungslos oder sogar schädlich sein könnten. Gegen eine Freigabe spräche, dass die Männer, die Viagra einnehmen, durch den freien Verkauf nicht mehr zum Arzt müssten. Das könnte zur Folge haben, dass mögliche Herzerkrankungen unentdeckt blieben. Denn Erektionsstörungen könnten auch Vorboten eines Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls sein. Die heutige Empfehlung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn ist allerdings nur eine Empfehlung. Endgültig über die Freigabe des Viagra-Wirkstoffes wird nun das Bundesgesundheitsministerium entscheiden.
Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Nicolas Buschlüter.
Das war wieder eine Achterbahnfahrt heute an der Frankfurter Börse. Der DAX bewegte sich in einem 200-Punkte-Korridor, mal hoch, mal runter, je nachdem, welche Nachrichten gerade über die Ticker eintrudelten. Als Stützen für das Börsenbarometer erwies sich der neueste Geschäftsklimaindex des Münchner IFO-Instituts. Laut IFO-Umfrage hat sich die Stimmung in den deutschen Unternehmen zuletzt aufgehellt. Ein Grund dafür, die Situation bei den Lieferengpässen bei Vorprodukten und Rohstoffen habe sich etwas entspannt. Ernüchternd für Anleger dagegen die neueste Prognose des Internationalen Währungsfonds. Demnach wird die Weltwirtschaft nicht so stark wachsen, wie zunächst erhofft. Und die Inflation werde in diesem Jahr hoch bleiben. Auch für das deutsche Wirtschaftswachstum korrigiert der IWF seine Prognose nach unten. Als exportstarke Nation sei die deutsche Wirtschaft von den globalen Lieferkettenproblemen besonders betroffen. Kurz vor Handelsschluss zieht der DAX noch einmal an und klettert auf 15.123 Zähler. Das sind 0,75% mehr als gestern. Am meisten legen die Papiere von Fresenius Medical Care zu, plus 7%. Der Dialyseanbieter profitiert von der Aussicht geringerer Todeszahlen durch die Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante. Dialysepatienten sind durch Corona besonders gefährdet.
Aus Frankfurt, Nicolas Buschlüter. Jeden Tag neue Höchststände, neue Rekordwerte. Die Corona-Zahlen des RKI gehören zur Routine im täglichen Nachrichtengeschäft. Doch während zu Beginn der Pandemie die steilen Anstiege noch für reichlich Aufregung sorgten, hat sich mittlerweile eine gewisse Routine bei der Verarbeitung der schlechten Meldungen breitgemacht. Nur wenige läuten noch die Alarmglocken. Auch die Verantwortlichen von Bund und Ländern haben bei ihrem jüngsten Treffen nur ein Weiter so vereinbart. Daran gibt es natürlich Kritik, vor allem mit Blick auf die aktuellen Testregelungen. Aus Berlin dazu Jörg Münchenberg.
Nach der gestrigen Bund-Länder-Runde zur Corona-Lage hagelt es weiter Kritik. Im Kern hatte man sich bei dem Treffen im Kanzleramt darauf verständigt, erst einmal Kurs zu halten, sprich abzuwarten. Angesichts der knappen Testkapazitäten soll es allerdings bei Klinikpersonal und Risikopatienten eine Priorisierung bei den PCR-Tests geben. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus warf der Regierung deshalb heute schlechtes Krisenmanagement vor.
Wir sind der Meinung, dass allerschnellstens die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden müssen, dass PCR-Tests also auch weiterhin breit verfügbar sind.
Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, hatte sich bereits gestern Abend in den Tagesthemen verärgert gezeigt und über Defizite bei Logistik und Materialbeschaffung geklagt. Mit gefährlichen Folgen, betonte Söder.
Was natürlich nur eins bedeutet, dass wir im Grunde genommen keine Ahnung mehr haben, wie hoch die Infektionszahl wirklich in Deutschland ist.
Doch Kritik gibt es auch an anderer Stelle. Viele Gruppen fühlen sich bei der Priorisierung der PCR-Tests ausgeschlossen. Dazu gehört etwa die Stiftung Patientenschutz, die forderte, auch pflegende Angehörige müssten in der Testverordnung besonders berücksichtigt werden. Gleiches machte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, für Lehrer und Schüler geltend.
Wir sind sehr enttäuscht, weil es ein eindeutiger Widerspruch ist zu dem Bekenntnis der Politik, dem Präsenzunterricht höchste Priorität einzuräumen, aber ausgerechnet dann, wenn es darum geht, bei den Gesundheitsschutzmaßnahmen Schulen, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler zu priorisieren, dann duckt sich die Politik weg.
Zugleich stellt sich aber die Frage, wie sich die Politik grundsätzlich gegenüber den rasant steigenden Infektionszahlen positioniert. Laut Robert-Koch-Institut haben sich 126.955 Menschen neu mit dem Virus angesteckt. Die 7-Tages-Inzidenz erreicht einen neuen Rekordwert von 894, verglichen mit 840 vom Vortag. Laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, könnte die Omikron-Welle Mitte Februar dann mit 600.000 Neuinfektionen täglich ihren Höhepunkt erreichen. Doch man sei vorbereitet, betonte heute Morgen die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, SPD, im ZDF.
Schon jetzt, seit Wochen, bereiten wir unsere kritische Infrastruktur auf die Pandemiefolgen vor. Es ist eingeplant, dass es einen Personalausfall geben kann. Und wir haben permanent die Reaktionsfähigkeit auf einen Personalausfall in der kritischen Infrastruktur. Das Monitoring dafür ist gestern nochmal vereinbart worden.
Selbst der bayerische Ministerpräsident meinte, angesichts der Omikron-Variante und tendenziell milderen Krankheitsverläufen dürfe jetzt nicht wieder alles zugemacht werden. Im Gegenteil, Bayern will mit Blick auch auf die anderen Bundesländer jetzt wieder lockern.
Natürlich in der Kultur etwas mehr und auch im Sport. Das ist ja übrigens nicht nur Fußball, über das alle reden, aber es muss halt fair und angemessen stattfinden. Und es gibt viele Vereine, bei Handball, bei Basketball beispielsweise, Eishockey, die wirklich ja nicht nur vom großen Geld des Fernsehens leben können, sondern sehr stark betroffen sind.
Offen ist weiterhin, ob und wann eine Impfpflicht kommen wird. Auch die Ampelkoalition ist in dieser Frage weiter gespalten und setzt auf den Bundestag. Die Union pocht wiederum auf eine klare Vorgabe der Bundesregierung. Morgen soll es zur Impfpflicht eine erste Orientierungsdebatte im Bundestag geben.
Aus Berlin, Jörg Münchenberg. Warum schießt ein junger Student mit einem Gewehr auf Kommilitonen? Auch einen Tag nach dem Amoklauf von Heidelberg gibt es keine abschließenden Antworten auf diese Frage. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Man hofft, schon bald Licht ins Dunkel bringen zu können. Den Angehörigen und Freunden der getöteten Studentin bleibt nur die tiefe Trauer und das Entsetzen über den brutalen Mord. Der Schock, auch in Heidelberg, sitzt tief. Christian Scharf.
Hauptanlaufpunkt ist eine spontan entstandene kleine Gedenkstätte auf dem Heidelberger Uniplatz, direkt vor der neuen Uni in der Altstadt. Hunderte Studierende hielten dort vor oder nach ihren Vorlesungen kurz an, stellten eine Kerze auf oder auch Blumen.
Wir als Studenten müssen, glaube ich, jetzt auch dafür ein Zeichen setzen, dass wir uns davon, von diesem Terror auch nicht unterkriegen lassen, sondern dass wir weitermachen, dass wir weiter lehren und dass wir die Verwandten und Familie von der Verstorbenen in unseren Gebeten einschließen und dass wir an sie denken und dass wir ihnen viel Kraft senden.
Die nahegelegene Peterskirche an der Uni-Bibliothek hat heute bis 22 Uhr durchgehend geöffnet, um Raum für Andacht, Trauer und auch Gebet zu geben. Die Polizei ist weiter am Tatort, sucht weiter Spuren. Polizeisprecher Norbert Schätzle.
Schwerpunkt für uns ist erstmal die Tatrekonstruktion vor Ort im Hörsaal. Deshalb ist unsere zentrale Kriminaltechnik auch vor Ort, sichert nach wie vor Spuren, will natürlich die Tat genau rekonstruieren, gleicht es natürlich auch mit den Aussagen von Zeugen ab und dementsprechend bekommen wir dann ein gesamtes Bild vom Tatablauf.
Es gibt derzeit noch keine Hinweise auf Motive der Tat. Keine Hinweise auf eine Beziehungstat. Der Täter hat nicht wahllos umhergeschossen. Gestern gab es zudem Informationen, dass nichts auf politische und religiöse Motive hindeutet. Also bislang Rätselraten. Ein Stück weiter kommt die Polizei wohl erst, wenn klar ist, was für eine Beziehung der Täter überhaupt zu den Studentinnen und Studenten im Hörsaal hatte. Die Bluttat vom Neuenheimer Feld wird noch lange als ein Trauma in den Köpfen vieler Menschen bleiben, wie bei diesen Physikstudenten, die während der Tat im benachbarten Hörsaal waren.
Es war eben dieses Gefühl, wie nah sowas kommen kann, wie nah der Tod irgendwie war, als wir da saßen und irgendwie Physik gemacht haben.
Ich glaube, das wird dauern, bis auch die Universität und wir alle als Studierende das so ein bisschen verarbeitet haben und verstanden haben, was da gerade passiert ist.
Aus Heidelberg ein Bericht von Christian Scharf. Wir sind doch keine Bananenrepublik. Ein Spruch aus der Mottenkiste der 70er Jahre. Doch auch heute reckt sich gerne der deutsche Zeigefinger, wenn die Sprache auf krumme Geschäfte in fernen Ländern kommt. Diese Überheblichkeit ist nicht angebracht. Auch Deutschland ist kein Hort politisch-moralischer Rechtschaffenheit. Nachzulesen im jährlichen Index von Transparency International. Die Einzelheiten von Johannes Frevel.
Je mehr Rechtsstaatlichkeit und Demokratie unter die Räder geraten, umso stärker breitet sich Korruption aus. Das ist das Fazit des Korruptionsindex der Nichtregierungsorganisation Transparency International. Hartmut Bäumer, Vorsitzender von Transparency International Deutschland, zählt auf.
Wie zum Beispiel die USA, man kann schon sagen unter Trump, verlieren 5 bis 6 Punkte und sind jetzt nicht mal mehr in dem Ranking unter den ersten 25 Ländern. Hoch verloren hat auch Ungarn und die Türkei in den letzten Jahren. Auch das in einer Korrelation zur politischen Ausrichtung dieser Länder und auch zur menschenrechtlichen Auswirkungen der Politik dieser Länder.
Griechenland, Italien oder Spanien ist es hingegen gelungen, Korruption zurückzudrängen. Ursache sind Auflagen, die diese Länder im Gegenzug für Hilfen in der Finanzkrise erfüllen mussten. Am besten schneiden Dänemark, Finnland und Neuseeland ab. Sie gehen am wirksamsten gegen Korruption vor. Deutschland rangiert weiterhin unter den 10 besten Ländern, allerdings mit Abstand zur Spitzengruppe.
Die Dinge, die bei den Abgeordneten gelaufen sind, Maskenaffäre, da hat es Gesetzesänderungen gegeben im Abgeordnetengesetz, auch beim Lobbyregister. Das geht aber noch nicht weit genug. Weitere Punkte ist der Finanzbereich. Wenn wir an Cum-Ex denken, wenn wir an Wirecard denken und auch an die Frage der Transparenz bei dem wirtschaftlichen Eigentümer, da haben wir großen Nachholbedarf. Die Bundesregierung will die BaFin neu aufstellen.
Zwar gibt es ein Lobbyregister, um den politischen Einfluss von Interessenvertretern überschaubarer zu machen. Doch weder Gewerkschaften noch Arbeitgeberverbände und erst recht nicht die Kirchen als einer der bundesweit größten Arbeitgeber müssen sich dort eintragen, wenn sie Lobbyismus betreiben. Reformbedarf gibt es auch, staatliches Handeln transparent zu machen, moniert Hartmut Bäumer. Beim Versuch aufzudecken, was in der Dieselaffäre zwischen Bundesverkehrsministerium und Kraftfahrzeugbundesamt lief, musste die Nichtregierungsorganisation aufstecken und fordert,
dass wir Transparenzgesetze bekommen, dass das Verhältnis von Staat zu Bürger umgekehrt wird. Bisher ist der Bürger und auch die NGOs sind Bittsteller. Sie haben eine Hohlschuld, wenn sie was wissen wollen. Wir wollen, dass der Staat eine Bringschuld hat, dass also die Dinge, die er macht, natürlich gibt es Bereiche, die nicht nach außen dringen können, das ist auch klar, aber im Prinzip, dass er informiert darüber und Transparenz macht, was er tut. Da haben wir Nachholbedarf.
Zudem müsse das Verbot der Abgeordnetenbestechung endlich so klar geregelt werden, dass Konsequenzen möglich werden.
Informationen von Johannes Frevel. Sportlich ist der Afrika-Cup ein Höhepunkt für die Fußballfans auf dem Kontinent. Doch in diesem Jahr gab es im Vorfeld reichlich Kritik an der Austragung des Turniers. Eine Meisterschaft mitten in der Pandemie in einem Gastgeberland, das eigentlich knietief in einem Bürgerkrieg steckt. Heute gab es bei der Achtelfinalpartie der Hausherren eine Massenpanik. Dunja Sadaki berichtet.
Menschen quetschen und drängeln sich durch enge Stadiontore. Einige liegen leblos am Boden. Auf Fotos sind auch Kinder im Gedränge zu sehen. Umstehende versuchen verzweifelt zu helfen. Eine Massenpanik beim Einlass ins Olembe-Stadion in Kameruns Hauptstadt Yaoundé hat den Behörden zufolge mindestens 8 Menschen das Leben gekostet. Unter den Toten sollen 2 Frauen, 4 Männer und ein Kind sein. Eine weitere Leiche sei von der Familie mitgenommen worden. Die Panik war am Montag außerhalb des Stadions ausgebrochen. Zahlreiche Fans hatten das Spiel Kamerun gegen die Komoren sehen wollen. Der kamerunische Journalist Mrabo Bahop erzählte im Fernsehen von seinen Beobachtungen.
Ehrlich gesagt war es ein wenig vorhersehbar. Als ich eine halbe Stunde vor Anpfiff gegangen bin, war draußen ein großer Menschenandrang und das Stadion war noch nicht mal ein Viertel voll. Die meisten waren noch draußen, weil sie heute das Check-in-System am Stadioneingang verstärkt haben. Und plötzlich dauerte es ein bisschen lang und es verzögerte den Prozess der Zuschauer, das Stadion zu betreten.
Beim Einlass vor dem Stadion sei es laut den Organisationen zu einem Gedränge gekommen. Das Olympiastadion in der Hauptstadt hat insgesamt 60.000 Plätze. Wegen der Corona-Maßnahmen wurde die Zuschauerkapazität auf 60% reduziert. Für Spiele des Gastgeberlandes Kamerun darf das Stadion zu 80% gefüllt werden. Aber es gibt auch Vorwürfe an Polizei und Kontrolleure. Sie seien mitverantwortlich dafür, dass zu viele Fans am Stadion waren. Eigentlich sollten nur geimpfte Menschen Einlass erhalten. Dabei sind nicht einmal 6% der Menschen in Kamerun geimpft. Am Einlass soll es deswegen Diskussionen und Falschereien zwischen Fans, Kontrolleuren und Polizisten gegeben haben. Gefälschte Impfpässe seien akzeptiert worden. Dieser Umstand habe von Spiel zu Spiel mehr Fans vor die Stadien gelockt. Außerdem sollen mehr Tickets als zugelassene Plätze verkauft worden sein, sagt dieser Zeuge einem Mitarbeiter der ARD vor Ort.
Die Polizei fing an zu sagen, dass das Stadion voll ist. Also musste man ihnen Geld geben, um eintreten zu können. Du zeigst ein Ticket, bezahlst einen Polizisten so lange, bis du rein kannst. Das hat dazu geführt, dass die Leute vorne angefangen haben, die Leute hinten zu schubsen und die Leute hinten haben angefangen, die Leute vorne zu schubsen.
Neben den Toten gab es zahlreiche Verletzte, darunter wohl auch ein Baby. Sein Zustand soll stabil sein. Wegen des starken Verkehrsaufkommens am Montag habe sich der Transport der Verletzten in Krankenhäuser verzögert, so Kameruns Gesundheitsminister. Er hatte die Verletzten gestern vor Ort besucht. Trotz der Massenpanik wurde am Montagabend die Partie Kamerun gegen die Komoren regulär gespielt. Der Afrikanische Fußballverband hat eine Untersuchung zu dem Vorfall angekündigt.
Eine tödliche Massenpanik beim Afrika-Cup in Kamerun, Dunja Sadaki. Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Die Presseschau von Dietmar Reiche, Sprecherin Martina Sturmwende.
Der Bundestag debattiert morgen über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gegen Covid-19. Dazu schreibt die Leipziger Volkszeitung: Niemand weiß, wie genau die verfügbaren Impfstoffe gegen Omikron wirken und wie viele solche Impfungen es dann braucht. Eine Impfpflicht wäre faktisch eine Dauerimpfpflicht. Sicher ist, ein Staat, der eine allgemeine Impfpflicht beschlösse, aber nicht vollziehen würde, würde eine Wehrlosigkeit an den Tag legen, die sich niemand wünschen sollte. Dann doch besser ohne. Die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg stellt klar, Keine Frage, die Impfpflicht ist ein Eingriff in die Unversehrtheit des Körpers und auch kein Allheilmittel gegen die Pandemie. Sie könnte aber vielen Menschen das Leben retten, Corona-Langzeitschäden verhindern, das Gesundheitssystem entlasten und uns allen Freiheit zurückgeben. Die Nürnberger Nachrichten mahnen mehr Tempo an. Kein Virologe schließt aus, dass nach Omikron die nächste Variante kommt und wir im Herbst vor der 6. Welle stehen. Wer dann keinen Lockdown will, keine Milliardenschäden, keinen Horrorwinter für die Kinder, der braucht eine Impfpflicht, bis Corona tatsächlich besiegt ist. Der CDU-Politiker Max Otte tritt als Kandidat der AfD für die Bundespräsidentenwahl an. Daraufhin hat der CDU-Vorstand beschlossen, Otte aus der Partei auszuschließen. Die Heilbronner Stimme kommentiert: Es klingt wie Hohn, wenn Otte davon spricht, das Amt des Bundespräsidenten biete die Chance zu heilen und zu versöhnen. Keine Partei arbeitet seit Jahren so intensiv an der Spaltung der Gesellschaft wie die rechtspopulistische AfD. Heilung und Versöhnung sind da kaum zu erwarten. Der Südkurier aus Konstanz führt aus: Otte kann nicht im Ernst glauben, dass seine Parteifreunde ihm einen derartigen Affront durchgehen lassen. Gibt er sein Parteibuch nicht freiwillig zurück, zwingt er die Christdemokraten, ihn hinauszuklagen. Denn die Abgrenzung nach rechts ist für die CDU eine Frage der Glaubwürdigkeit geworden. Die Rheinzeitung aus Koblenz begrüßt das Vorgehen der CDU-Spitze. Die Union hat das Verhalten Ottes mit Recht als parteischädigend bewertet. Beendet ist das Kapitel damit aber noch nicht. Bei der Bundesversammlung müssen die Unionsvertreter so konsequent sein wie ihre Parteispitze. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz resümiert: Das Parteiausschlussverfahren, zu dem es keine Alternative gibt, könnte sich über Jahre hinziehen. Für den neuen CDU-Chef Friedrich Merz wird das ein erster Härtetest. Er muss die Brandmauer nach rechts stabilisieren und seiner geprügelten Partei neues Selbstvertrauen einflößen.
Die Presseschau aus unserer Nachrichtenredaktion. Vielen Dank, Martina Sturmwende. Das Team dieser Sendung dankt für Ihr Interesse, dankt für Ihr Zuhören. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht. Mein Name ist Stefan Heinlein. Musik